Wenn man Leute beteiligt für was, muss nicht immer alles klappen, aber die waren dabei. Und wenn ein paar Sachen klappen, ist die Zufriedenheit größer mit den Ergebnissen, weil die Leute mitgemacht haben und nicht das Gefühl haben, da fliegt irgendwas ein, an dem sie eigentlich keine Aktie haben.
Gleichstellung und Gender werden im ländlichen Osten oft als Großstadtprobleme abgelehnt. Gleichzeitig verlassen junge Frauen in Scharen die Heimat. Sie suchen lieber in den Großstädten ihr Glück. Frauen und Männer im Osten, wer macht die Arbeit, wer kriegt die Anerkennung? Es wird Zeit, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern neu auszuhandeln. Wie? Darüber haben wir gesprochen beim Muskauer Salon Talk. Mit dabei die Sozialwissenschaftlerin Franziska Stölzl, die Grünen-Politikerin Franziska Schubert und der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz. Mein Name ist Christine Keilholz. Sie sind beim Muskauer Salon Talk.
Ja, dann fange ich mal mit Ihnen an, Frau Schubert. Frauen im Osten, da heißt es ja immer, wenn dieses Thema so aufkommt, Mensch, darüber müsste uns ja wirklich nichts erzählen. Wir haben doch im Osten schon die längste Berufstätigkeit, breite Berufstätigkeit von Frauen gehabt. Wo steht denn das Thema Gleichstellung im Osten im Jahr 2023?
Es ist ganz gut, dass wir heute ein bisschen Zeit haben, uns ausgiebig mit dieser Frage zu beschäftigen, weil ich habe vorher natürlich nochmal nachgeguckt, wie ist denn zum Beispiel diese Lohnlücke in ganz Deutschland zwischen Männern und Frauen, und da steht dann zum Beispiel sehr gerne, dass im Osten die Lohnlücke geringer ist, 7%, deutschlandweit 18% war die letztes Jahr. Wenn man dann aber genauer hinguckt, nämlich das Thema Frauen in Führungspositionen, Frauen in der Ebene erwerbsstärkste Schicht, aber auch Teilzeitverhältnisse auch für sogenannte Pflegearbeit für Kinder oder für Pflegen, also Angehörige, die Pflege bedürfen, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus und relativiert sich. Also insofern, ja, im Osten sind es die Frauen gewohnt zu arbeiten. Ob sich das dann immer in der Rente niederschlägt, da mache ich ein großes Fragezeichen dran.
Herr Ragnitz, wieso ist denn eigentlich der ostdeutsche Arbeitsmarkt, um den es ja letztlich auch geht beim Thema Gleichstellung, wieso ist der so anders oder ist er überhaupt noch so anders als der gesamtdeutsche Arbeitsmarkt?
Also so richtig anders ist er eigentlich gar nicht. Also was wir lange Jahre hatten, irgendwie war ein höheres Arbeitsangebot in Ostdeutschland aus traditionellen Gründen, weil wir wissen alle, in der DDR mussten die Frauen oder haben die Frauen weitgehend mitgearbeitet, was im Westen eben nicht der Fall war. Dementsprechend war vor allem die Erwerbsbeteiligung der Frauen im Osten die ganze Zeit höher als im Westen. Inzwischen hat sich das im Westen ein bisschen mehr angeglichen, aber das ist überwiegend Teilzeitarbeit, im Osten nicht. Die Erwerbsbeteiligungsquoten der Männer sind in beiden Landesteilen ungefähr gleich, irgendwie so bei 90% oder sowas. Frauen irgendwie sowas knapp unter 80. Ne? Gut, wir haben dann lange Jahre das Phänomen gehabt, relativ hohes Arbeitsangebot in Ostdeutschland bei gleichzeitig verhältnismäßig schwache Arbeitsnachfrage, und dadurch kam diese hohe Arbeitslosigkeit zustande, hat dann teilweise auch zu dem Effekt geführt, dass gerade so zu Beginn der 90er Jahre, dass man versucht hat, also naja, wenn Entlassungen notwendig waren, dann teilweise hat man die Frauen eher aus dem Arbeitsmarkt gedrängt, weil also die Vorstellung war, naja, man hat einen Ernährer, der halt die übrige Familie nur noch miternährt. War dann irgendwann auch wieder vorbei, diese Phase, aber das war zumindest damals was Besonderes. Und inzwischen ist es ja so, dass wir im Osten, wegen der Alterung, ganz, ganz viele Leute haben, die jetzt in Rente gehen. Und jetzt haben wir das Phänomen, dass halt hier der Arbeitsmarkt gänzlich anders ist, haben viele Menschen so noch gar nicht so wirklich realisiert, dass wir ja überhaupt keinen Mangel an Arbeitskräften mehr haben. Die Arbeitslosigkeit ist im ostdeutschen Durchschnitt, ungefähr auf westdeutschem Niveau ein bisschen. Es gibt Unterschiede. Ich glaube, hier in Görlitz ist es noch ein bisschen höher, irgendwie so knapp 10% oder sowas, anderen Teilen. Ostdeutschland liegt es aber nur bei 3% oder sowas, hat so strukturelle Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass die Arbeitslosigkeit überhaupt kein Problem mehr darstellt, vielmehr eben dieser massive Arbeitskräftemangel, und der wird in Ostdeutschland in den nächsten Jahren noch viel stärker zunehmen. In manchen Regionen verliert man 30% der Erwerbstätigen in den nächsten, also bis 2035 ungefähr, also in den nächsten 10 Jahren. Und das heißt, da wird es dann wirklich eine massive Knappheit an Arbeitskräften geben, die wo man gar nicht weiß, wie man die irgendwie kompensieren soll. Und da ist noch ein Unterschied zum Westen, weil im Westen haben wir dieses Phänomen auch, aber eben zeitverzögert. Das kommt so ab 2030, wird das da virulent, was wir im Osten jetzt schon haben.
Frau Schubert, warum hält sich denn diese Annahme, dass Jobs fehlen und dass Arbeitslosigkeit in der Breite der Gesellschaft droht, zum Beispiel auch durch Transformationen wie den Kohleausstieg? Warum hält sich diese Annahme so?
Ich glaube einfach, dass es auch eine Erfahrung ist, die in den 1990er Jahren sehr breit gemacht wurde. Und dass es ganz schwer rauszukriegen ist, auch aus den Köpfen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass es auch immer wieder reproduziert wird, auch von Politik, dass immer noch davon geträumt wird, dass in Gewerbegebiete, die teils viel zu groß geplant worden sind, schon in den 90ern große Industriefirmen kommen. Und da hat man immer noch das Bild von der klassischen Werkbank im Kopf und dass das Industriearbeitsplätze schafft und dass es dann mit dem Wohlstand so richtig vorwärts geht. Das ist in den 90er Jahren irgendwie hat sich das so eingeschliffen und das ist ganz schwer rauszukriegen und dass wir da momentan eine Transformation in der Arbeitswelt haben, die massiv ist. Also das geht halt, ich bin ja Wirtschaftsgeograf und wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie die Zyklen so sind, dann sind wir über die Phase der Industrialisierung eigentlich lange hinaus. Auch über die Phase der Tertiarisierung sind wir hinaus. So. Und Hauptressourcen wie zum Beispiel Informationen, Wissen, die spielen eine ganz andere Rolle heutzutage, wenn wir auch angucken, was so die Firmen sind, die sich in Ballungszentren ansiedeln, Chipindustrie. Bei uns kommen die Forschungszentren für den Strukturwandel. Das geht um Wissen, es geht um Daten, es geht um Informationen. Und das sind die Arbeitsplätze, die wir letztendlich haben. Und Industriearbeitsplätze, das habe ich sehr gut mir angucken können, als ich in New York dieses Jahr gewesen bin mit dem Ministerpräsidenten, habe ich vollautomatisierte Hallen gesehen, Reinräume, 300 Roboter, die an der Decke arbeiten und Chips und Wafer und alles Mögliche machen, vollautomatisiert. Die Menschen, die dort arbeiten, das sind die, die die Maschinen instand halten. Und das sind auch 3000 Leute, die da arbeiten, aber die haben ganz anderes Know-how, was die sozusagen brauchen in Informatik und in Programmierung und so weiter und so fort. Ich will bloß sagen, wenn wir von großen Hallen träumen, wo irgendwelche Dinge stattfinden, dann sind das vollautomatisierte Arbeitsprozesse mittlerweile. Und das ist, glaube ich, diese Vorstellbarkeit, wird erst dann greifbar, wenn man das mal sieht, wie das sozusagen ist. Aber ansonsten, glaube ich, wird das erst eintreten, wenn Dinge vor Ort sind, die eben anders laufen, erfolgreich laufen. Dann wird sich dieses Narrativ aus den 90ern, teilweise den 80ern vielleicht drehen.
Ja, diese Wunschvorstellung von einer blühenden Industrielandschaft, die jetzt wieder neu entsteht, ist auch viel zu hören in der politischen Debatte oder in der wirtschaftlichen Debatte in Ostdeutschland. Aber es kommt ja jetzt eine neue Generation. Franziska, welche Erwartungen hat denn diese neue Generation, die jetzt kommt, um zum Beispiel in einer Region wie der Lausitz die Chancen zu nutzen, die da sind durch den Strukturwandel?
Die jungen Menschen, die jetzt gerade ihre Ausbildungen machen oder die auch ihre Studien beenden, die möchten schon eher schauen, wie kann ich nachhaltig und für mich, aber auch für die anderen Menschen um mich herum was Positives schaffen. Und um das zu erreichen, sind natürlich auch verschiedene Komponenten wichtig, die von oben herab gesteuert werden müssen. Also sowohl politisch als auch von verschiedenen Entscheidungsgremien ausgehend, die natürlich jetzt in der Lausitz extrem und vor allem, ja, also sehr vorreitermäßig beworben werden. Und tatsächlich sehen wir auch, dass ganz viele von diesen Entscheidungsgremien oder eben auch politische Gremien nicht besetzt sind oder sehr wenig besetzt sind durch junge Menschen und auch ganz oft an dieser Lebenswirklichkeit und Realität für die Zukunft der jungen Leute vorbeigeht. Und das ist tatsächlich nicht immer positiv.
Herr Ragnitz, Frau Schubert hat es angedeutet, also es wird immer noch dieses Bild reproduziert von der Industrielandschaft. Tatsächlich entsteht aber eine ganz andere. Also in der Lausitz findet jetzt ein Wissenschaftsaufbau statt, der so in Deutschland, ich würde mal sagen in Europa, einmalig ist. Es entstehen ja etwa 2 Dutzend Institute von Cottbus bis nach Zittau runter, da sind ja auch Leute, die dann kommen mit ganz, ganz anderen Erwartungen. Aber was bedeutet das denn, wenn dann trotzdem eine Politik sagt, wir brauchen Industriearbeitsplätze? Übrigens auch in einer Region, wo ja eigentlich, wenn man in die Jobanzeigen guckt, zunächst mal nach Pflegekräften gesucht wird.
Also man muss ein bisschen Acht geben. Also ich meine, klar, da entstehen jede Menge von diesen Wissensarbeitsplätzen, die alle super sind, aber die sind natürlich nicht für alle Leute, die möglicherweise im Rahmen des Strukturwandels hier ihren Job verlieren werden, geeignet. Also deswegen muss man, glaube ich, schon sehen, ja, diese Forschungseinrichtungen sind schön und gut und die können auch Jobs schaffen, da kann auch Zug generiert werden, was auch gut ist, weil das eben hier so eine gewisse, naja, Dynamisierung in der Bevölkerung dann eben auslösen kann. Also so gesehen ist das schon was Positives. Aber wir brauchen sicherlich dann auch Arbeitsplätze für Leute, die halt, naja, eher noch traditionell denken.
Es wurde ja auch jahrelang zum Beispiel erzählt, wenn die Kohle geht, gehen ganz viele Arbeitsplätze und so weiter. Das stimmt aber nicht. Die LEAG hat erstens Arbeitsplatzaufbau zum Beispiel. Ich bin letzte Woche da gewesen. Also es sind viele Leute, die neu eingestellt werden. Und mit der Rekultivierung werden wir auf Jahrzehnte Menschen brauchen, die Ahnung haben im Brunnenbau, Ahnung haben als Schlosser, die Ahnung haben von Leitungswartung und so weiter und so fort. Weil wir natürlich mit der Rekultivierung und dem ganzen Thema Wasserhaushalt, das ist eine Jahrhundertaufgabe, wenn es reicht. Und das heißt, es braucht auch die Leute, die da instand halten können und die da Ahnung haben, also die mit ihren Händen arbeiten. Und das werden auch Leute sein, die jetzt zum Beispiel noch in dem ganzen Konglomerat rund um die LEAG, früher Vattenfall, gearbeitet haben. Das ist der eine Bereich. Der zweite ist aber natürlich auch, dass im Zuge der neuen Geschäftsmodelle, die erschlossen werden, also der massive Aufbau im Zuge der Gigawatt Factory, was erneuerbare Energien angeht, auch da braucht man Leute, die installieren können, die das instand halten können, die Ahnung haben, wie warte ich PV, wie warte ich das und jenes. Und da mache ich mir keine Sorgen. Was ich eher sehe und höre, ist, dass es die Leute nicht mehr gibt. Es gibt zu wenig Leute, die sich bewerben auf die Stellen und das sind gut bezahlte Arbeitsplätze. Und es gibt zu wenig Leute, die sich bewerben auf schon fertige Arbeitsplätze. Und das trifft nicht nur den Bereich, eben, wo man mit der Hand arbeitet, es trifft den Wissensbereich, das trifft den Bereich Volkswirtschaftslehre, das trifft den Bereich Recht. Und das wird auch zukünftig die Bereiche treffen, die in den wissensintensiven Branchen sind. Und natürlich auch der Pflegebereich. Wir können nicht mehr ausreichend aus Polen und Tschechien substituieren. Mittlerweile versuchen wir aus Rumänien zu substituieren und aus Bulgarien. Aber wenn wir ehrlich sind, ist auch dort die demografische Kurve eine andere mittlerweile. Und dieses ganze Thema, wie komme ich an Fachkräfte, ist natürlich einmal das Thema, wie hebe ich Potenziale auch bei Frauenerwerbstätigkeit. Was muss ich denn eigentlich machen, dass die erstens herkommen oder b, rauskommen aus diesen Teilzeitmodellen. Und natürlich müssen wir über Zuwanderung reden, über Qualifizierte. Und das ist in dieser Region vielleicht auch ein dickeres Brett, als man denkt.
Die Dienstleistungsbranche haben Sie angesprochen durch den Strukturwandel. Das ist ja ein interessanter Fakt. Entstehen ja viele sehr, sehr gut bezahlte Behördenjobs bei Bundesbehörden. Die Ansiedlung von Bundesbehörden ist immer noch so eine nicht ganz verheilte Wunde des Aufbau Ost, dass das nicht so gelungen ist, wie es mal angedacht war. Aber jetzt durch den Strukturwandel werden ja etliche Behörden angesetzt und da kursieren jetzt unterschiedliche Zahlen. Aber ich habe für Cottbus gehört, dass da allein in Cottbus in diesen Behörden 500 Jobs entstehen. Ich würde mal vermuten, das sind jetzt nicht nur Jobs für Frauen, aber größtenteils werden das schon Jobs sein, die Frauen machen. Das heißt, das sind die Jobs, von denen Franziska Stölzer auch gesprochen hat. Was bedeutet das denn, wenn jetzt auf einmal in einer Region wie hier in der Lausitz die Gutverdiener nicht mehr die Kohlekumpel sind, sondern es ist zum Beispiel, vielleicht ist es die Tochter, die so einen Job in der Bundesbehörde nimmt.
Tatsächlich ist es so, dass die Bundesbehördenjobs immer noch nicht an das Gehalt von einer Kohleindustrie rankommen. Also wenn dann in den sehr, sehr hohen Positionen. Und in Weißwasser haben wir ja ein relativ schlechtes Beispiel mit einer Ansiedlung von der Bundesbehörde, die floriert und das funktioniert auch ganz gut. Da sind 300 Jobs geschaffen worden, die auch besetzt sind. Das Problem ist natürlich in dem Falle gewesen, dass aus den umliegenden kleinen und mittelständischen Unternehmen die Leute abgezogen wurden, da einen sicheren, nachhaltigen und also nachhaltig im Sinne von auch geregelte Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten, alles, was man sich eben vorstellen kann an positiven Merkmalen für einen neuen Job, eine bessere Bezahlung, eine Zusatzrente, all diese Themen, die total wichtig sind auch für Familienoberhäupter, für Männer und Frauen, für Menschen, die sich was aufbauen wollen, für die das in der Lausitz eben manchmal schwierig ist. Und dann so einen tollen Behördenjob zu bekommen, in dem man sehr viel Sicherheit auch hat, ist natürlich erstmal total toll und wichtig. Aber wir haben natürlich dann das Problem, dass die Unternehmen ringsherum ihre MitarbeiterInnen, die eingearbeitet sind, die vielleicht schon seit Jahren dort arbeiten, dass die weggehen und dass so schnell auch keine neuen Personen nachfolgen, die man ausbilden kann oder die eben schon lange in einem Job gearbeitet haben, um das wieder reinzuholen. Das ist tatsächlich ein Problem. Und auch nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, in der Kohleindustrie, da gab es eine Studie von verschiedenen Mitarbeiterinnen in ganz Deutschland. Und da war eben nicht nur dieses Thema, das hohe Einkommen ist sehr wichtig, sondern auch diese Wichtigkeit des Jobs, denn Energie ist ja für alle notwendig.
Die intrinsische Motivation.
Ja. Und dann war es eben auch so, dass man sagte, dieser Job ist so sicher, das wird immer der sicherste Job bleiben oder sein. Und das hat sich jetzt eben auch verändert. Beziehungsweise jetzt, wenn man jetzt irgendwo anfagen würde in der Lausitz bei der LEAG, dann hat man auch eben, wie Frau Schubert schon sagte, für die nächsten Jahre wird man immer in einer festen Beschäftigung sein. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, weil man verschiedenste Sachen auch gar nicht so schnell erfassen kann wie ein Großforschungszentrum. Man weiß ja nicht, was kommt da jetzt oder wie sieht das aus, wann geht's wirklich los. Wir haben noch gar nicht so viel gehört. Was ist eigentlich Astrophysik? Auf der anderen Seite ist es natürlich eine tolle Möglichkeit für junge Menschen, auch mal was anderes kennenzulernen und auch für die Handwerkerinnen und Industriearbeitsplätze, die in diesem Zuge benötigt werden. Das sind nämlich tatsächlich viel mehr, um die ganze Infrastruktur erstmal für die Großforschungszentren sowohl im Mitteldeutschen als auch im Lausitzer Revier aufzubauen. Und wir haben ja das Thema Frauen und Männer heute im Osten. Und da sind es eben auch in beiden Strukturwandelregionen, aber auch im Rheinischen Revier oder in anderen vergleichbaren Regionen in Europa, hauptsächlich Industrie, also männerdominante Jobs, um die sich gekümmert wird. Und in der Pflege, Gesundheit, Gesellschaft, Bildung, Erziehung, das sind Jobs, die, da wird nicht über neue Beschäftigungsmöglichkeiten gesprochen, über bessere Ausbildung, über mehr Geld oder mehr Zeit. Und das ist tatsächlich überall ein Problem.
Sie hören den Muskauer Salon Talk. Frauen und Männer im Osten, wer macht die Arbeit, wer kriegt die Anerkennung? Darüber spreche ich mit Franziska Schubert, Grünen-Politikerin, mit dem Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz und der Sozialwissenschaftlerin Franziska Stölzel. Diese Episode wurde aufgenommen am 21. September im Grünen Salon Bad Muskau.
Astrophysik, für diejenigen, die es noch nicht wussten, das ist tatsächlich eine tolle Job-Opportunity, die es demnächst in der Lausitz geben wird. Es entsteht nämlich, also einer der größten Forschungsleuchttürme, die in der Lausitz entstehen werden, ist das Deutsche Zentrum für Astrophysik, hat letztes Jahr den Zuschlag bekommen in einem großen weltweiten Wettbewerb um das Großforschungszentrum hier in der Lausitz. Und ja, entstehen wird ein Großlabor und wenn es gut läuft, kommt sogar noch ein großes Gravitationsteleskop dazu. Das Ganze wird irgendwo zwischen Görlitz und Hoyerswerda entstehen in unterschiedlichen Institutionen, Einrichtungen, Niederlassungen. Das nur zur Erklärung. Ja, Frau Schubert, tolle, gut bezahlte, sichere Jobs. Jetzt gibt es die auf einmal in Größenordnungen, bei Behörden, Bundesbehörden. Ich finde das ganz interessant. Wir reden über Jobs bei Bundesbehörden, die sind jetzt so das Ziel der Träume für die junge Generation, für die Leute, die jetzt so um die 30 sind, um die 40 sind. Was sagt das aus über die Gesellschaft im Osten? Was sagt das aus über den Stand des Aufbaus Ost? Wir haben doch jahrelang geredet darum, dass es jetzt Ansiedlungen geben muss und Verkehrswege, Infrastruktur, eine vierspurige Autobahn, sechsspurig am besten noch. Jetzt geht's auf einmal um intrinsische Motivation. Was ist da los?
Naja, wie soll ich das beschreiben? Vielleicht kann ich das aus meiner eigenen Biografie her ein Stück auch beschreiben. Ich meine, ich bin Handwerkertochter. Ich weiß, was in den 90er Jahren gewesen ist, als die Supermarktketten kamen. Und das, was beim Bäcker und beim Fleischer da eben sonst gut war, war es auf einmal nicht mehr. Also wie schwer es gewesen ist eigentlich für die Selbstständigen, sich in den 90er Jahren zu berappeln, wie viel dort weggebrochen ist, wie viele Leute einfach abgehauen sind. Das prägt die Biografie, ne? Also es ist nicht, glaube ich, so alt, so wichtig, wie alt man war zur Wendezeit. Also ich war 6 oder 7. Aber die Zeit danach, als ich Jugendliche war und das gesehen habe bei meinen Eltern, bei deren Verwandten, das prägt sehr. Und insofern, wenn man jetzt zurückguckt, ich bin jetzt 41, wir reden seit ich 11 bin über die Elektrifizierung der Strecke Görlitz-Dresden. Seit ich 11 bin, 30 Jahre. Wir haben in den 90ern Schieneninfrastruktur abgebaut, unwiederbringlich abgebaut. Und jetzt begründen wir Standortentscheidungen, warum die nicht in die Lausitz kommen, damit, dass es nicht genug Infrastruktur gibt. Das ist doch ein Witz. Ne? Also als es damals darum ging, dass die Deutsche Bahn für ihr Instandhaltungswerk in Nürnberg keine Fläche gefunden hat, haben wir gesagt, wir sollten Sachsen anbieten. Und begründet, ja, wir können es nicht nach Görlitz bringen, weil nicht genug Schieneninfrastruktur dort liegt. Das kann man keinem vermitteln.
Wie kann man überhaupt das Signal von Entwicklung und von Aufbruch in einem Ostdeutschland setzen, wo es jetzt ja tatsächlich neue Chancen gibt, aber man kann eben nicht sagen, wir schaffen tausende Arbeitsplätze, weil die Leute nicht da sind?
Also ich glaube, Sie sprechen da erstmal so einen Konstruktionsfehler dieses Investitionsfördergesetzes für die Kohleregion an. Also da steht ja drin, halt, es können nur Investitionen gefördert werden und keine Unternehmensinvestitionen, sondern nur öffentliche Investitionen. Und dann sind es zwangsläufig bei irgendwelchen Betonsachen, also Straßen, Verkehrsinfrastrukturen. Und dann holen die natürlich aus ihren Schubladen all das raus, was man sich schon immer gewünscht hat. Also die Autobahn, die Elektrifizierung und noch eine Autobahn von Görlitz nach Cottbus Richtung Berlin hoch oder sowas. Und da wird dann nicht mehr großartig drüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich was hilft oder sowas, sondern das ist das Einfachste. Da kann man das Geld auch ausgeben. Alles andere ist ja viel komplexer.
Franziska, was wollen Frauen? Was wollen junge Frauen? Was wollen junge Frauen wirklich, wenn sie sich hier in einer Region ansiedeln, wenn sie kommen wollen für einen Job? Was brauchen sie?
Der Lausitz-Monitor hat danach gefragt. In den letzten 3 Jahren gibt es jetzt die 4. Erhebung, die veröffentlicht wurde. Und da ist es tatsächlich ganz interessant, dass das Alter der Männer, die in Entscheidungsgremien sitzen, ganz umgekehrte Vorstellungen von Attraktivität haben als die jungen Frauen, die dort geantwortet haben. Und tatsächlich ist es eben wichtig für die jungen Frauen, die in der Lausitz schon sind, dass es Naherholungsgebiete gibt, dass man gute Versorgung an Pflege- und Krankenhäusern hat, dass man oder halt Schulen und Bildungseinrichtungen, Kitas, dass man guten Nahverkehr hat, was wir in der Lausitz leider sowohl in Elbe-Elster als auch bei uns im Landkreis sehr schwer erfahren. Dann geht es auch vor allem darum, dass man die Möglichkeit hat, seine Jobintention auch umzusetzen, und das ist ein Problem. Nicht nur, dass es nicht so viele hochqualifizierte Jobs bisher gab, sondern auch, dass ganz viele sich selber dann das nicht so oft zutrauen. Aber auch da findet gerade ein Wandel statt. Und was eben auch gut ist, dass diese verschiedenen Behördenjobs jetzt kommen und dass diese verschiedenen Großforschungszentren, alles, was irgendwie auch mal anders ist, einen ersten Schritt reinwagt. Trotzdem ist es natürlich in ganz Deutschland ein Problem. Wir haben überall Fachkräftemangel und besonders eben in diesen Regionen, die ländlich geprägt sind, die eben auch in den letzten Jahren sehr viel Regression erlebt haben. Wir nennen das immer so, weil sehr viel Vertrauen in alles, was man zu, sagen wir mal, in alles, was man seine Stärke und seine Kraft gesetzt hat, Ende der 80er Jahre, nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann ist man auf einmal, also hat auch ganz viel mit dem Ideal und mit dem eigenen Wert zu tun, mit den Dingen, die man eben gerne macht und für die man gerne einsteht. Und das wurde auf einmal als nichtig erklärt. Und deswegen sind eben auch diese Beteiligungsprozesse eigentlich immer von den gleichen Menschen, die sowieso schon sehr viel leisten, besucht worden, weil die noch eine andere Einstellung oder wieder eine andere Einstellung haben zu den Themen und zu ihrem eigenen, zu ihrer eigenen Selbstwirksamkeit. Also was kann man schaffen und für was bin ich auch bereit, meine Zeit zu opfern, in Anführungsstrichen.
Die weichen Standortfaktoren hört man jetzt auch immer öfter, Frau Schubert. Das ist auf einmal sehr wichtig geworden. Ich habe immer den Eindruck, dass so ein bisschen auch weich ist da gleich weiblich. Ja, es geht um Kitas, es geht um Schulen, es geht so um die Bedürfnisse von Familien. Jetzt sind wir beide, wir sind ja so ein bisschen selbe Generation. Wir haben ja auch unsere Karrieren gestartet in Politik und Journalismus, als das noch sehr klar aufgeteilt war. Es gibt die weichen Themen für die Frauen, es gibt die harten Themen für die Männer. Die harten, das war dann so Blaulicht und Wirtschaft und da wurde das viele Geld rumgeschoben. Das andere, das war so, ja, auch schön, da gab es auch mal so ein paar Millionchen für im Haushalt. Für diese Dinge hatte die alte Bundesrepublik, kannte dafür das hässliche Wort Gedöns. Ich habe den Eindruck, dass sich das langsam wandelt in der Wertigkeit. Haben Sie denn auch?
Naja, über weiche Standardfaktoren reden wir natürlich in der Wirtschaftstheorie, das weiß Herr Ragnitz wahrscheinlich noch besser, seit zig Jahrzehnten reden wir über weiche Standardfaktoren und warum die immer noch so ein ja, unterbeachtetes oder unterschätztes Image haben, das verstehe ich nicht, weil die sind sehr, sehr relevant. Und dazu gehören natürlich Infrastrukturen, die hat Franziska Stölze gerade beschrieben, aber dazu gehört auch eine Art Klima, wie sich jemand fühlt, wenn er jetzt neu in eine Region kommt, wie wird dann da aufgenommen, wie wird da mit der Person umgegangen. Und da ist es schon manchmal noch hier auch ein recht belehrender Duktus, so auch sehr männlich belehrender Duktus. Busfahrer sind ein gutes Beispiel, die einen immer vorne einsteigen lassen müssen, anstatt wie überall auf der Welt, dass man auch hinten einsteigen kann. Ist nur eine anekdotische Evidenz, aber weiche Standortfaktoren haben eine absolute Relevanz und das wird man hier merken, wenn man Leute hierher holen will. Und das Thema Willkommenskultur, das ist ein wichtiges, richtig wichtiger Punkt, auch Rückkehrkultur. Also wie geht man eigentlich mit Rückkehrerinnen und Rückkehrern um? Sagt man zu denen, na, kommst du zurück, hast es dort nie geschafft? Ist ein Lausitzer Zungenschlag, so. Aber das hilft ja nicht, dass die Leute wieder heimisch werden oder sich anfangen, hier heimisch zu fühlen. Wir wollen ja nicht, dass sie die ganze Zeit pendeln von Dresden oder Leipzig hier in die Region. Wir wollen, dass die hier leben, dass die vielleicht auch alte Häuser übernehmen oder dass die, die Wohnungsgenossenschaften glücklich machen, indem sie in deren Wohnung ziehen. Und das hat, das werden wir nicht schaffen alleine, wenn wir Straßen bauen, ehrlich. Und das werden wir auch nicht schaffen, wenn wir sagen, guck mal, wie viel Pennies und so weiter es hier gibt. Es war ja auch immer so, wie viel Discounter man irgendwo hat und auf die freie Wiese gesetzt hat, das ist absurd. Also diese weichen Standardfaktoren, dafür muss man kämpfen, dafür muss man werben, weil die sind ausschlaggebend, auch wenn Menschen überlegen, herzukommen, Familien zu gründen, hier zu bleiben. So würde ich das vielleicht beschreiben, aber da kann, glaube ich, Joachim Ragnitz auch noch ein paar Worte dazu auf jeden Fall beitragen.
Dann fragen wir ihn gleich mal, Herr Ragnitz, welche Faktoren ziehen denn wirklich? Sind es die Kitas? Welche Rolle spielen sie? Sind es überhaupt noch Jobs in dem Maße?
Also die Diskussion eben ging mir zu sehr in die Richtung, dass halt weiche Faktoren nur für Frauen relevant sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie sind für jüngere Leute relevant, egal welches Geschlecht die haben. Und da gibt es wahrscheinlich irgendwie einen Unterschied zwischen den Älteren und den Jüngeren. Also Und hat wahrscheinlich auch viel mit Bildung zu tun. Also Leute, die halt irgendwie, was weiß ich, studiert haben oder sowas, haben andere Vorstellungen davon, welche Bedingungen sie an den Standort stellen, als welche, die halt, weiß nicht, im Tagebau mal hoch haben oder sowas. Und da kann man dann natürlich auch Ansatzpunkte finden und sagen halt hier, wir müssen stärker Infrastrukturen für ja oder Bedingungen schaffen für jüngere Leute, für gebildete Leute. Was wollen die eigentlich? Egal, ob das Männer oder Frauen sind. Das ist dann häufig sowas, was naja, irgendwie so eine urbane Lebensqualität ist. Und das ist das Problem, das kriegen sie auf dem platten Land natürlich schlecht hin. Also, und selbst Weißwasser ist wahrscheinlich zu klein, um sowas da hinzukriegen. Aber ist trotzdem ein Ansatzpunkt, dass man auf der einen Seite sagt halt, was suchen jüngere Leute, dass man stärker für die irgendwie was einrichtet, in welche Richtung das dann auch immer geht. Das können Kitas sein, das können Kneipen sein, das können Kultureinrichtungen sein. Es können preiswerte und große Wohnungen sein. Vielzahl von Möglichkeiten kann man sich da vorstellen. Da muss man mal nachfragen, was die Leute denn konkret alles wollen. Ne? Und da ist dann schon ein bisschen das Problem, dass halt viele Entscheidungen, das hatten Sie auch angesprochen, dann eben von alten weißen Männern getroffen werden, die dann halt immer noch diese Vorstellung haben, ja, Industriearbeitsplätze, das reicht dann schon. Und das reicht dann aber eben nicht. Und da kommt dann das, was Franziska Schubert aussagte, wieder rein. Wir brauchen auch Beteiligungsmodelle, wo jüngere Leute dann eben auch gehört werden und deren Ideen dann auch umgesetzt werden, auch wenn die auf den ersten Blick mal ein bisschen versponnen klingen. Um auf diese Art und Weise dann für die jüngere Generation entsprechende Angebote zu schaffen. Wenn sich das rund spricht, dann schafft man es vielleicht auch, dass welche dann zuwandern. Also bloß wenn sich dann rund spricht, als junger Mensch hast du hier in der Lausitz eh nichts irgendwie zu melden, na, dann wirkt das eher abschreckend.
Ja, die Rückkehrer, Rückkehrerinnen, das ist ja auch ein großes Thema in ganz Ostdeutschland, gerade im ländlichen Raum, wo ja seit den 90er Jahren teilweise in manchen Städten die Hälfte der Bevölkerung weggezogen ist, wo eine ganze Generation fehlt. Da wird natürlich sehr viel Hoffnung reingesetzt. Ich habe mal geschaut im Lausitz-Monitor, der ja auch schon zitiert worden ist. Das ist so die, das ist der, sehr schön. Also der Lausitz-Monitor, das ist so das Stück Empirie, das wir haben zum Strukturwandel und zur Lausitz. Und da steht interessanterweise drin, Rückkehrer sind überwiegend Menschen mit gutem Einkommen. Also das heißt, in der Einkommensgruppe unter 2000 Euro monatlich befinden sich 16% Rückkehrer. Bei denen, die bis zu 4000 Euro im Monat verdienen, sind es dann schon so ein knappes Drittel. Das ist ja ganz interessant. Wer ist denn das, wer da kommt, Franziska Stürzel? Ist das jetzt eine neue Elite, die da zurückkehrt und neue Ideen mitbringt?
Also, Raj Kolmorgen würde das noch nicht als Elite bezeichnen, wahrscheinlich. Der in seiner Forschung oder in seinen Forschungen ja auch dieses Elitenthema mit aufgreift und sagt, also wir haben tatsächlich in der Elite ein Problem, weil fast keine Ostdeutschen dabei sind und eben auch da wieder Entscheidungen getroffen werden, ob es um Wirtschaftsfaktoren, monetäre Faktoren geht, ob es um soziale Faktoren geht, dass viel Geld eben nicht für das ausgegeben wird, wo der Osten das gern hätte oder wo man sich als Ostdeutscher auch Investitionen wünschen würde. Also das ist auf keinen Fall vergleichbar, aber man merkt tatsächlich, dass die Menschen zurückkommen, die auch was wagen vielleicht und auch nochmal ein anderes Verständnis haben und sich einbringen wollen, eine Region mitentwickeln wollen. Und da spielt ein Bildungsniveau eine enorme Rolle und auch das Verständnis für diese Prozesse, aber auch dieses Aushalten können für bestimmte Prozesse ist da ganz wichtig, weil das natürlich alles relativ lange dauert. Aber es gibt gute Beispiele und ich weiß, dass ganz viele jetzt sagen, ach, schon wieder dieses ein Dorf. Aber ich bin Fan von Nebelschütz und es ist ein Dorf in der Lausitz, das wirklich sehr viel Zugzug hat, in der es nachhaltige, klimaneutrale, alternative Projekte gibt, wo Menschen wirklich auf Wartelisten stehen, um Grundstücke für Häuser zu kaufen. Und da denke ich, einfach mal was Neues ausprobieren, ein bisschen über den Tellerrand gucken. Was können wir anders machen? Dieser Strukturwandel ist eben, wie alle immer sagen, wirklich eine Chance, mal was anders zu machen und auch viel, naja, Kreativität einfach mit einzubringen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir immer sagen, wir müssen jetzt da Investitionen reinhauen, weil das funktioniert auf alle Fälle, sondern dass man auch so ein bisschen spekuliert vielleicht mit Ideen und einfach ausprobiert, indem man sagt, wir machen jetzt das einfach und dann gucken wir, ob es klappt oder nicht. Aber das ist natürlich nicht immer so einfach zu verantworten vor so einem Ministerium, das sich um die Gelder der und vor allem um die Steuergelder der Bevölkerung kümmert.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist ja auch ganz praktisch, wenn man sagt, das ist da eben eine Industrieregion im ländlichen Osten in der Lausitz, weil dann kann man auch sagen, dann lässt sich ja recht einfach Politik machen. Wir brauchen einfach Industriearbeitsplätze und dann ist die Sache geritzt. Jetzt entsteht hier aber durch diverse Entwicklungen, nicht nur in der Lausitz, wir haben ja auch so ein paar neue Ansiedlungen in Magdeburg, wo dann Chipfirmen kommen. Da entsteht ja auch eine ganz neue Gesellschaft. Da kommen Leute mit ganz anderen Bedürfnissen. Das heißt ja umgekehrt auch wieder, der Industriearbeiter ist jetzt nicht mehr die kulturprägende Größe. Ich habe hier einen Satz, der stand letztens im Spiegel. Hier fühlen sich hier im Osten, hier fühlen sich viele gleich dreifach abgewertet. Als Arbeiter, als Ossi und als Mann, stand im Spiegel, war ein Interview mit dem Soziologen Klaus Dörrer aus Jena. Mit Gefühlen ist das ja immer so eine Sache, Frau Schubert.
Die Besetzung von politischen Gremien in dieser Region ist durchgehend männlich überrepräsentiert. Bis in den Landtag hinauf. Da haben wir nicht mal 30% Frauen. Es gibt Stadt- und Gemeinderäte in dieser Region, wo es keine einzige Frau gibt, wo Männer eines bestimmten Alters alles alleine entscheiden und ihnen nicht mal auffällt, dass das ein Problem sein könnte. Das akzeptiere ich nicht. Können sich abgewertet fühlen. Es gibt dafür keine Evidenz, wenn man in die politischen Gremien guckt. Sie haben so viel Einfluss wie sonst nichts. So. Das Zweite, als Ossi, ich weiß nicht, wo Sie diese Abwertungserfahrungen gemacht haben, ob das in den 90ern ist, aber wir haben ja auch eine Generation, die nach der Wende aufgewachsen ist. Ich weiß es nicht, kann ich nicht, das weiß ich nicht, woher es herkommt. Das würde mich auch mal interessieren, ob sich vielleicht Männer, die hier im Raum sind, auch abgewertet fühlen als ostdeutscher Mann, weiß ich nicht.
Also es wurde im konkreten Fall festgemacht an AfD-Wahlergebnisse und das wurde erklärt mit diesem Satz.
Ja. Ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu einfach. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich zum Beispiel beim letzten Bundestagswahlkampf, wir haben viel Handarbeit, Fußarbeit, war ich im Zittauer Gebirge, habe dort fleißig Wahlkampfzeitungen verteilt. Das ist keine arme Ecke. Die Häuser sind alle gemacht, die haben alle Autos. Das ist keine Ecke voller Schandflecke. Ich weiß nicht, was es brauchen würde, um sich nicht abgewertet zu fühlen, weil es kann nicht am materiellen Erarbeiteten liegen.
Vielleicht hat es ja mit dem Ersten zu tun, Arbeiter, Herr Ragnitz. Also was wir ja erleben, gerade durch den Strukturwandel, ist eben auch, ich würde mal sagen, kulturell ein Bedeutungsverlust für die Industrie.
Also ich glaube, es ist stark von den Medien vermittelt worden, der Osten hängt immer dem Westen hinterher und das holt und holt und holt nicht auf oder sowas. Und das hat sich irgendwie so verfestigt. Daher kommt, glaube ich, dieser...
Von den westdeutschen Medien.
Nee, auch von den ostdeutschen Medien. Wenn Sie den MDR sich angucken, ich meine, wenn die mich anrufen, dann fragen die in jedem zweiten Interview, also ja, und wann schaffen wir endlich die Angleichung von irgendwas? Ne? Also, Herrgott nochmal. Also, wenn man denen dann sagt, also Sachsen steht bei den Löhnen inzwischen besser da als Schleswig-Holstein oder sowas, das wollen die nicht hören. Das wird dann überhaupt nicht gesendet, weil das widerspricht ja dem gängigen Narrativ und widerspricht wahrscheinlich auch dem, was die typischen Hörer und Hörerinnen dann wahrscheinlich hören wollen. Und deswegen geht sowas überhaupt nicht irgendwie in die Öffentlichkeit rein. Und was Ihre Frage angeht, ja, es gibt eine Abwertung von Industriearbeit, aber die gibt es in Westdeutschland genauso und ist dort möglicherweise über einen längeren Zeitraum irgendwie gewesen und dadurch hat sich vielleicht ein bisschen stärker, hat man sich dann stärker daran gewöhnt oder sowas. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, der Gang der Zeit, wenn man halt von einer im Strukturwandel von einer stark industriell geprägten Gesellschaft in eine stärker durch Dienstleistungen geprägte Gesellschaft reinrutscht, was im Osten jetzt gut so eine nachholende Deindustrialisierung war, die dann irgendwie in kurzer Zeit von 90 bis 98 irgendwie stattgefunden hat. Aber im Grunde ist auch das inzwischen 25 Jahre her und dass das jetzt immer noch dieses Ego der Männer dann irgendwie oder der ehemaligen Industriearbeiter beeinträchtigen sollte, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Die sollten sich ja eigentlich daran gewöhnt haben, dass man inzwischen eine Vielzahl anderer Jobs hat in anderen Bereichen und das ist irgendwie also ist so, ja, die Industriearbeit hat an Bedeutung verloren, aber da hat man sich für meine Begriffe auch irgendwann mal dran gewöhnt. Möglicherweise ist es so, dass Soziologen, wie der Herr Dörje, immer, naja, gerne pauschalisieren. Die wollen halt immer eine These haben und nicht die Differenzierung in der Gesellschaft sehen. Vermute ich mal, dass das so ist. Ich glaube, sie sind auch Soziologen, ne? Oder sowas Ähnliches. Okay, also, und ich meine, mit sowas kommt man natürlich dann schneller in den Spiegel oder wo das war, mit rein, wenn man da so pauschale Urteile trifft, die dann aber viel zu wenig differenziert sind.
Naja, zumindest war so dieser Bedeutungsverlust von Industrie und den Industriejobs war so die, das ist die gängige Erklärung für gewisse politische Erscheinungen, die wir weltweit haben, von dem Wahlsieg von Donald Trump bis hin zum Brexit. Tatsächlich ist ja die interessante Frage, Franziska Stölze, was bedeutet das denn für die Geschlechterverhältnisse? Was ist denn das Problem für die Männer jetzt ganz konkret, dass die Arbeitswelt nicht mehr so aussieht wie vielleicht vor 30 Jahren? Und wie wirkt sich das aus für das Verhältnis der Geschlechter?
Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich muss kurz sortieren. Also tatsächlich haben wir ja nicht das Problem, dass wir wirklich, also das haben wir ja schon mehrmals jetzt abgesprochen, wir haben nicht das Problem, dass wir nicht genug Arbeitsplätze hätten oder gut, wir haben einfach tatsächlich ein Problem, dass wir nicht so viele gut bezahlte Jobs haben, aber auch die treffen nicht auf Männer zu. Und es gibt tatsächlich auch ein neues Papier, das auch nochmal das Rheinische und das Lausitzer Kohlerevier miteinander vergleicht, in dem die Lausitz in vielen Punkten weitaus besser abschneidet. Also sowohl vom Gehalt als auch von den Mieten, den Lebensumständen allgemein und auch Naherholungsgebiete, ganz viele verschiedene Themen, die da mit reinspielen. Und eben auch Beschäftigung. Und ich bin kein Mann. Ich kann nicht sagen, was da so los ist im Kopf manchmal. Aber wir sehen ja ganz oft, dass eben auch es gibt Studien, in denen beschrieben wird, dass vor allem in den Regionen, in denen Frauen fehlen, die zwischen 15 und 35 Jahren sind, oder sagen wir mal 45 Jahren sind, dass dort eine andere Art von Miteinander herrscht, weil Männer unter sich eine andere Notwendigkeit sehen, sich zu behaupten. Es gibt mehr Gewalttaten, es gibt auch mehr Radikalismus und vor allem eben auch rechte Gewalt und der Osten Deutschlands ist tatsächlich die Region in ganz Europa mit dem niedrigsten Frauenanteil. Also selbst, das sage ich auch immer wieder, das ist eine Studie von 2007, ja, die hieß Not am Mann. Weil die Männer sind ja noch da, die Frauen sind gegangen. Und da wurde auch noch mal gesagt, also selbst in den nördlichsten Polarkreisen Europas ist die Zahl der Frauen höher als in Ostdeutschland. Vor allem eben jetzt hat sich das wieder ein bisschen relativiert, weil es eben viel Zuzug in die Städte gibt, also Dresden, Leipzig, Berlin und so weiter, aber auch andere Städte, die eben so florieren gerade. Und da muss man halt auch echt was am Image dann tun und sich ein bisschen anders aufstellen. Und dann könnte man das auch nochmal ganz anders bewerben. Aber wenn wir immer alles Neue oder anders klingende oder irgendwie nicht traditionelle abwerten und damit eben auch Anti-Werbung machen, können wir nicht davon ausgehen, dass jubelschreiend Menschen in die Lausitz kommen und sagen, oh, hier möchte ich sein. das ist tatsächlich auch harte Arbeit für die Menschen, die hier sich engagieren.
Keine Anti-Werbung, gutes Stichwort. Gibt es denn eigentlich, Frau Schubert, diese Deindustrialisierung, von der jetzt so viel die Rede ist, gibt es die?
Ich glaube daran nicht. Ich habe ja vorhin schon versucht zu beschreiben, dass wir, dass es immer Zyklen sind und Entwicklungsphasen, auch in der Art und Weise, wie sich Wirtschaft übrigens weltweit entwickelt. Und da gibt es eben diese Phase Industrialisierung, darauf folgte dann die Tertiarisierung mit einem starken Fokus auf die Dienstleistung. Dann haben wir den Quartärensektor, der ausgebaut wurde, wo man vor allen Dingen Logistik hatte, Recycling und solche Sachen. Und dann kommt die Wissensökonomie dazu und in dieser Phase sind wir jetzt. Und es wird immer Arbeit mit der Hand gebraucht werden, ohne Frage. Aber die klassische Industrialisierung, wie wir die Anfang des 20. Jahrhunderts hatten, Mitte des 20. Jahrhunderts, das hat sich verändert. Und das ist auch in Ordnung, das hat sich immer verändert. Es gab verschiedene Schlüsselinnovationen, also es ist ganz klassische Wirtschaftslehre eigentlich. Es gab immer Schlüsselinnovationen, die Dampfmaschine ist da sicherlich das prominenteste Beispiel. Und dann ging das eben in die nächste Phase der wirtschaftlichen Entwicklung rein. Und wenn wir uns weltweit umgucken, dann gibt es Regionen, die haben bestimmte Phasen übersprungen. Das sind die Tigerstaaten zum Beispiel im asiatischen Raum. Und dann gibt es Länder, die sind auch mittlerweile weiter als wir hier in Deutschland, ne? Gerade was der Wissensbranchen angeht, Ausbau, auch das ganze Thema erneuerbare Energien, nachhaltiger Stadtbau und so weiter und so fort. Also ich halte von dieser klassischen Schwarz-Weiß-These Industrialisierung, Deindustrialisierung nicht sehr viel, weil ich sehe, dass Wertschöpfung mittlerweile auch in Größenordnung in anderen Bereichen passiert. Und es sind nicht zwangsläufig deindustrialisierte Gebiete. Alleine der ganze Aufbau von Infrastruktur für die erneuerbaren Energien, das ist doch keine Deindustrialisierung. Da passiert eine Wertschöpfung. Die ganzen Chip-Ansiedlungen, alles, was man dafür braucht, ist doch keine Deindustrialisierung. Das ist eine andere Art, wie Wirtschaft sich entwickelt und wo Wert geschöpft wird. Das weiß vielleicht Professor Ragnitz noch besser. Aber ich kann das nicht erkennen, dass wir eine Deindustrialisierung haben in dem Sinne, weil ich das anders betrachte, vielleicht auch von der Ausbildung her.
Ja, was früher die Dampfmaschine war, das ist heute vielleicht der KI-Chatbot. Was wir ja jetzt auch erleben in Ostdeutschland in den letzten Monaten, landen sehr viele UFOs, sage ich jetzt mal. Also das heißt, es gibt diverse Großansiedlungen in Städten wie Magdeburg, da baut Intel eine große Fabrik. In Dresden wurde kürzlich angekündigt, TSMC, also der weltweit größte Halbleiterhersteller aus Taiwan, will dort eine große Produktionsstätte bauen. Was ist das denn für eine Art von Industrie, die dort entsteht und wer wird denn dann dort arbeiten?
Also ich glaube, erstmal wird die Bedeutung der Industrie massiv überschätzt. Wir haben jetzt schon einen Anteil von Dienstleistungssektoren von ungefähr 70% in Deutschland insgesamt. Das ist von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich. Das verarbeitete Gewerbe hat irgendwie so um die 20% noch, ne? Also, und wenn man dann aber reinschaut im verarbeitenden Gewerbe, gibt's da eben auch ganz, ganz viele Dienstleistungsjobs. Also, ich meine, das sind ja nicht alles Leute, die mit der Hand arbeiten, sondern es sind viele, die mit dem Computer arbeiten, also eigentlich Dienstleistungstätigkeiten, obwohl sie in der Industrie sind. Und das heißt, die eigentliche Tertiarisierung, also diese hin zu der Dienstleistungssektor, da ist man irgendwo bei 80% aller Jobs sind halt tatsächlich Dienstleistungsjobs schon. Das heißt, von dieser alten Vorstellung halt, wir sind hier eine Industriegesellschaft mit wo die da auf so einem Stück Stahl rumkloppen oder sowas, da ist man lange von weg. Und diese Deindustrialisierung, die derzeit halt häufig behauptet wird, naja, da wird dann erstmal sind das viele Lobbyvertreter, die sagen, ja, wir können uns hier die industrielle Produktion nicht mehr leisten, weil die Energie zu teuer geworden ist. Ja, betrifft energieintensive Bereiche ein bisschen, die aber meistens ohnehin wenig arbeitsintensiv sind. Also wenn die gehen, ist das dann eben auch so. Es werden aber auf der anderen Seite neue Jobs entstehen in Bereichen, die halt meinetwegen Maschinen für die Energiewende herstellen oder Photovoltaikanlagen oder Chips oder sonst was. Also das heißt, wir haben einen Strukturwandel, der insgesamt dazu führt, dass bestimmte Bereiche der Industrie vielleicht verschwinden, die jetzt laut schreien, weil sie Subventionen haben wollen, aber andere entstehen neu. Und es gibt dann Anpassungserfordernisse ist immer nicht ganz friktionsfrei, aber letzten Endes bedeutet es nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Industrie jetzt komplett verschwindet in Deutschland. Da wird noch einiges passieren oder auch bestehen bleiben. Was da jetzt entsteht mit diesen Jobs, mit diesen Werken, die Sie ansprechen, da muss man sehen, Frau Schubert hat es eben schon mal eindrücklich geschildert. Ich meine, das sind total kapitalintensive und automatisierte Produktionen. Da fahren Roboter hin und her und machen das, und die paar Leute, die da rumstehen, die kontrollieren die Roboter oder sorgen dafür, dass die halt nicht, wenn sie mal stehen bleiben, weiterfahren. Oder und das sind dann Leute, die stehen quasi in so einem Reinraum am Computer und achten drauf, was da so passiert oder sowas. Das ist ja auch nicht so, dass das typische Jobs sind für Leute, die mit der Hand da rangehen. Ne? Also, und das ist bei diesen ganzen, gerade bei den Chip-Produzenten ist es so, dass das halt, dass da überhaupt Jobs entstehen, wundert mich, ne? Dass sie da 2000 Jobs schaffen wollen. Gemessen, oder man sieht es ja auch dran, die Investitionssumme sind, glaube ich, 3 Billionen pro Arbeitsplatz oder sowas. Ne? Also sieht man mal, dass das, wie kapitalintensiv das Ganze ist. Und das zeigt schon, dass es ganz andere Industriearbeitsplätze sind, als die, die wir uns eigentlich jetzt so vorstellen, die man möglicherweise auch in so anderen Betrieben hier jetzt hat. Sehr modern, wahrscheinlich generieren die sehr hohe Löhne, aber haben auch hohe Anforderungen an die Qualifikation der Leute dann.
Freundlichkeit, Offenheit und Beteiligung. Für die Zukunft im Osten Deutschlands, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung, ist das fast wichtiger als neue Autobahnen oder sogar Produktionshallen. Das war der Muskauer Salon Talk zum Thema Frauen und Männer im Osten. Sie hörten die Sozialwissenschaftlerin Franziska Stölzel, den Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz und die Grünen-Politikerin Franziska Schubert. Diese Folge wurde aufgezeichnet am 21. September im Grünen Salon Bad Muskau. Management hatte Toni Jährig, Schnitt und Regie Leo Schöning, Design Anne-Sophie Hussler. Mein Name ist Christine Keilholz. Bis zum nächsten Mal.